20.15 Uhr, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen bei den Puls 24 Sommergesprächen. Wir machen die Sendung sehr, sehr gerne für Sie, aber ohne Sie würde das ja überhaupt nicht laufen. Ich darf Sie bitten, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer Abstimmung. Sie sehen den QR-Code eingeblendet, über den kommen Sie zu unserer Abstimmung und da können Sie unter anderem sagen, wie gut Ihnen Beate Mandl-Reisinger heute in unserem Puls 24 Sommergespräch gefallen hat. Sie ist unser zweiter Gast in diesem Jahr.
Sie ist pinke Parteichefin, als Hobbyläuferin auch mal.
Verschwitzt zwar und völlig ungeschminkt.
Und sie pflegt ihr Image als Politikerin, die Dinge anpackt. Beate Mandl-Reisinger übernimmt vor 6 Jahren nach dem Rückzug von Matthias Strolz die NEOS. Seither legen die Liberalen bei Wahlen immer wieder zu, wenn auch nur langsam und nicht ohne Rückschläge. Ob die NEOS-Chefin die Oppositionsbank langsam satt hat und wie gern sie persönlich streitet, das erfahren Sie im Sommergespräch mit Beate Mandl-Reisinger.
Und jetzt ist Beate Mandl-Reisinger bei uns in den Sommergesprächen. Ich würde vorschlagen, wir gehen gemeinsam ein paar Schritte.
Ja, schönen guten Abend.
Guten
Freue
Abend.
Mich, dass ich da bin.
Recht herzlich willkommen. 30. Juli, eigentlich man möchte meinen mitten im Sommer.
Ja.
Aber ich nehme an, für Sie sind die Sommerferien vorbei, oder? In diesem Wahljahr.
Naja, ja. Also ja.
Ja, ja, ja.
Aber ein paar Tage mache ich noch, auch wegen der Kinder, weil sonst wird es schwierig. Außerdem freue ich mich immer auf ein paar Tage dazwischen.
Ich kenne das ja auch ganz gut. Ich habe selber auch 3 Kinder. Wie haben Sie die Sommerbetreuung organisiert? Weil das ist ja ein unfassbarer Stunt. Also in Wien sind es nur 5 Wochen, bei uns in Tirol sind es 6 Wochen, bis die Schule wieder anfängt.
Ach so, weil ich wollte sagen, insgesamt sind es ja 9 Wochen.
Ja, genau.
Naja, also wenn ich ehrlich bin, heuer schon schwierig. Mein Mann und ich haben uns den Urlaub ein Stück weit aufgeteilt. Ich glaube, wir hatten 3 Tage gemeinsam. Tut mir leid. Also so irgendwie, aber ich glaube, das kennen eh alle berufstätigen Eltern, dass es halt ein totaler Spagat ist.
Und ganz viele Bälle in der Luft. Haben Sie zwischendurch eigentlich mal überlegt, ob Sie nicht besser Lehrerin geworden wären? Ich meine, die Ferien sind schon einladend, oder, wenn man Familie hat?
Ja gut, aber viele Lehrerinnen und Lehrer berichten ja auch, dass sie die Zeit wirklich brauchen. Naja, meine Großmütter waren ja beide Lehrerinnen und zwar wirklich, glaube ich, sehr gute und sehr leidenschaftliche. Die waren sogar am gleichen Gymnasium eine Zeit lang, so haben sich meine Eltern kennengelernt.
Aha, okay.
Und es ist lustig, ich treffe immer noch, jetzt sind es auch schon ältere Damen teilweise, die ich treffe, weil meine Großmütter leben nicht mehr, die sie hatten, es war eine Mädchenschule, und sagen, also wenn ihre Großmutter nicht gewesen wäre, dann wäre aus mir nicht das geworden, was ich bin. Das heißt, dieses Glauben an die Kinder und ihnen nicht nur einfach glauben, da ist ein Gefäß und das fühle ich einfach, sondern eigentlich sie auch bestärken und vielleicht auch ein Interesse wecken. Das habe ich schon mitgekriegt. Also, dass da Lehrerinnen und Lehrer einen riesen Unterschied machen können.
Sie haben mal in einem Interview gesagt, wenn Sie von Müttern gefragt werden, wie man wieder zurück ins Arbeitsleben findet, soll man da eher Teilzeit oder Vollzeit, dann votieren Sie, obwohl die Antwort nicht oft gerne gehört wird, zur Vollzeit. Warum?
Ja, das ist in so frauenpolitischen Runden sehr oft eine Diskussion. Naja, also aus meiner Erfahrung war das eine sehr anstrengende Zeit. Dieses Teilzeitarbeiten, man glaubt, dann geht das besser zu vereinbaren. In Wahrheit hättest du, also du hast das Gefühl, erstens im Job nicht zu genügen, du hast das Gefühl, zu Hause nicht zu genügen. Du hättest im Job wahnsinnig, um das fertig zu machen, dann hättest du in den Kindergarten das Kind zu holen, dann hättest du Einkäufe zu machen und dann putzt du die Wohnung und irgendwie, ja, also es ist das Gefühl, nie zu genügen. So. Und das ist ein enormer Druck. Ich kriege das bei ganz vielen Frauen mit, die das berichten, dass das eigentlich wirklich eine enorme Drucksituation ist. Wenn du sagst, du arbeitest Vollzeit, und ich meine, das ist natürlich immer vorausgesetzt, dass du dann auch gut verdienst, dass du dir auch dann vielleicht ein bisschen mehr leisten kannst, vielleicht eine Leihoma, habe ich damals gehabt, bringt dich das auch auf eine Augenhöhe mit deinem Mann unter Umständen in der Verhandlung, wer ist jetzt wirklich für Haushalt zuständig?
Also es braucht Vollzeit für die Augenhöhe in einer Partnerschaft?
Nein, natürlich nicht, aber ich glaube schon, dass diese Rollenverteilung, die sich schon ändert, aber sehr langsam. Und ich verstehe es ja auch, oft verdient der Mann ja mehr als die Frau. Und dann ist es irgendwie ein Automatismus, dass sie zu Hause bleibt und quasi dafür zuständig ist. Dass diese Rollenverteilung, ich habe es bei mir erlebt. Ich meine, rutscht erstaunlich schnell in irgendwie vielleicht gewohnte gesellschaftliche Bilder und steht dann halt irgendwann einmal vor der Wäsche und denkt sich, ja, wie bin ich denn da gelandet eigentlich? Aber gut, ja.
Ich habe gelesen, Sie wollten eigentlich Schauspielerin werden, oder das war einer Ihrer Pläne?
Ja, das war ein bisschen so ein... Also ich habe Theater gespielt in der Schule und ich habe...
Braucht man das in Ihrem Beruf, dass man das auch kann?
Naja, du solltest zumindest keine Scheu haben, vor Menschen zu sprechen.
Aber Theaterschauspieler müssen auch Rollen spielen können.
Ja schon, aber das würde ja dann bedeuten, dass ich in der Politik eine Rolle spiele. Sicher, ein Stück weit ist eine öffentliche Figur auch eine Art Rolle und das hilft mir zum Beispiel... das Private vom Öffentlichen, von der Figur zu trennen. Also, dass man sagt, na gut, da werde ich angegriffen, weil das ist auch die Funktion, dann finden nicht alle gut, was ich sage. Aber im Privaten, das ist mein Bereich. Also, das ist, glaube ich, auch sozusagen für die psychische Gesundheit manchmal ganz gut. Aber es würde ja heißen, dass ich eine Rolle spiele. Und ehrlich gesagt, die Politik, Entschuldigung, dass ich das noch sage, aber die Politik krankt nicht daran, dass wir zu wenig Darsteller haben, sondern eher zu wenig Authentizität, würde ich mal sagen.
Ich möchte noch ganz kurz zu dieser Trennung kommen zwischen beruflich und privat. Haben Sie nicht das Gefühl, dass sich das auch ein bisschen aufweicht, also auch durch Social Media?
Ja.
Also Sie sind sehr, sehr aktiv auf Social Media. Wenn ich zum Beispiel schaue, wenn ich Sie auf TikTok sehe, da sehe ich Sie Fußball spielen, da sehe ich Sie...
Wirklich?
Ja, Fußball gespielt, Österreich-Reis. Dann sehe ich Sie, wie Sie Knödel essen. Ich sehe Sie auch beim Christbaum. Ja, sind alle dabei.
Knödel?
Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sehen das jetzt auch, ja? Ja.
Okay.
Ja, die Hausaufgaben
eine sehr talentierte Fußballspielerin ist nicht an mir vorgegangen.
Das steht mir nicht zu, das aber zu beurteilen.
Ja. Naja, es ist ein Grenzgang.
Ja?
Weil ich verstehe
sich wohl,
das, naja, also es gibt einen Grenzgang und ich verstehe das auch. Man will irgendwie wissen, wer ist eigentlich die Person und das finde ich total fair enough. Ja? Es gibt Grenzen und das betrifft vor allem meine Kinder, meine Familie. Da sehe ich meine Verantwortung, die zu schützen. Es gibt keine Fotos von vorne. Oder wenn, mache ich so Smiles rum. Die Vornamen meiner Kinder sind, also nur den zweiten Vornamen habe ich an die Öffentlichkeit gebracht, wie ich meine dritte Tochter ja in der Öffentlichkeit mehr oder weniger, also war ja da, hat ja jeder mitgekriegt, dass ich schwanger war.
War ein sehr guter Zeitpunkt, wie Sie selber gesagt haben damals.
Ja, das war. Aber ist das nicht schön?
So ist das Leben.
Es ist das Leben. Ich glaube, also wenn ich da auch was gelernt habe, ich weiß nicht, ob mich irgendwann einmal eine jüngere Frau fragt, aber es gibt keinen idealen Zeitpunkt. Und wenn man Kinder will, das ist, und das ist eh ein Segen, dass es klappt und dass sie gesund sind. Und sie sind ganz toll, drei Töchter. Aber die schütze ich. Also da möchte ich einfach, ja.
Aber auch in Ihrem Buch kritisieren Sie TikTok ja so stark, ne? Diese Datenkrake, glaube ich, schreiben Sie. Alle Alarmglocken sollen schrillen. Also auf der einen Seite kritisieren Sie es wahnsinnig.
Ja. Aber
auf der anderen Seite benutzen Sie es.
Das ist ein Spagat, das stimmt. Habe ich mich auch oft gefragt. Aber es sind zwei Dinge, die mich wirklich bei TikTok beschäftigen. Das eine ist die Frage der Indoktrination und Propaganda, denen da unsere Kinder und Jugendlichen ausgeliefert sind. Ich habe da einen sehr schönen Vergleich gehört. Ich glaube, im Falter hat das eine Journalistin geschrieben. Wenn an unseren Schulen, also in der Schule meiner Töchter, jeden Tag Scientology 10-mal am Tag Flugblätter verteilen würde und 10-mal ist harmlos, ja? Wir würden als
Flugblätter
Eltern,
sind für unsere Kinder vielleicht auch nicht das Rechte.
Nein, aber ich nur sozusagen, dass wir würden als Eltern auf die Barrikaden gehen. Wir würden sagen, das geht nicht. Ja, ich bin da eh sehr streng, auch mit Bildschirmzeitbeschränkung und eben TikTok eigentlich und meine Töchter nicht. Aber die werden da ausgesetzt einer Propaganda und es sind ja alle überfordert. Wir sind als Eltern überfordert, Lehrerinnen und Lehrer sind überfordert zum Teil und die Kinder ja auch. Also ich finde, über Kinder- und Jugendschutz muss man in dem Zusammenhang reden. Und das zweite Thema ist die Frage der Polarisierung und Demokratiegefährdung. Jetzt kommt bei TikTok eine besondere Komponente dazu, wo ich ja dann auch sehr scharf gesagt habe, naja, aus sicherheitspolitischen Gründen sollte man zumindest diskutieren über ein Verbot. Ich weiß, dass das hart ist. Ich habe doch keine abgeschlossene Meinung. Aber das sind Daten, die mehr oder weniger nach China landen. Verhaltensdaten aller unserer Kinder und Jugendlichen.
Und auch Ihre.
Ja, auch meine, ist richtig. Aber ich bin nicht so leicht anzustacheln. Also ich glaube, ich bin schon recht gefestigt in meiner Haltung zu liberaler Demokratie und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, da diese Geschichte mit dem Letter to America, der dann auf TikTok getrendet hat.
Erzählen Sie vielleicht noch ganz kurz.
Ganz kurz, ja. Das ist dieser... Also Osama Bin Laden hat einen Brief geschrieben, in dem er sich quasi rechtfertigt für die Angriffe damals am 11. September 2001. Völlig absurd, ja, also quasi der Westen ist das Böse und die haben keine Moral mehr und so weiter. Und plötzlich hat das auf TikTok getrennt und junge Leute in Amerika haben das vorgelesen. So quasi, oh, jetzt verstehe ich alles. Also ich meine, da hört sich bei mir das Verständnis auf. Das sind tausende Menschen gestorben, das war ein Terrorangriff. Und ich glaube, das meine ich damit, dass es schon ein Thema ist. Und ein Thema für Bildung und Medienkompetenz.
Ich möchte noch eine andere Frage an Sie stellen. Sie sind ja Chefin der NEOS. Sie sind ja also in einer Führungsfunktion, bitte nach Ihnen. Wie würden Sie denn das beschreiben? Wie sind Sie als Chefin?
Ja.
Sollen wir ein bisschen langsamer gehen?
Ich beschäftige mich sehr mit dem Thema Führung. Ich beschäftige mich sehr mit der Frage, was braucht eigentlich Leadership heutzutage? Ich bin davon überzeugt, dass auch die Politik sich mehr mit Themen wie Leadership, Transparenz, Empathie, Partizipation auseinandersetzen sollte. In jedem Unternehmen, das erfolgreich ist, ist es quasi verpflichtend, dass die Menschen, die dort in Führungsverantwortung sind, auch entsprechende Führungsskills mitbringen. In der Politik quasi hat man den Eindruck, wer sie halt durchsetzt, ist da. Und man muss das nie nachweisen, dass man das kann.
Aber wie sind jetzt Sie als Chefin?
Also ich glaube, dass ich durchaus einlade zur Partizipation. Ich fordere viel, ja. Ich bin sehr transparent. Ich lege die Dinge auf den Tisch und zunehmend beschäftige mich auch mit dem Thema Achtsamkeit in der Führung, weil das natürlich gerade auch zum Thema, wie geht es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Mental Health und so weiter, ein Thema ist.
Das hat aber wo ist da die Grenze? Sie haben ja auch die gesamte Verantwortung. Also kann man als Chefin oder als Chef, bitte nehmen Sie Platz, nicht auch mal sagen, okay, das wird jetzt so gemacht, weil ich auch die gesamte Verantwortung habe?
Ja, sicher. Aber das hat ja nichts damit zu tun, deshalb ist man nicht zwangsweise autoritär. Aber wenn ich muss ja Entscheidungen treffen. Aber die Frage ist, wie treffe ich sie? Treffe ich sie, indem ich mal grundsätzlich der Meinung bin, alles, was von mir kommt, ist gescheit? Oder treffe ich sie, indem ich versuche, mir eigentlich eine Meinung auch zu bilden, indem möglichst viele auch sagen können, was sie sich denken und wie sie sich das vorstellen? Ich glaube ja nicht, dass die besten Entscheidungen dann zustande kommen, wenn, und das sehe ich bei Politikern, besonders bei solchen, die dann immer schwächer werden, wenn die Leute Wagenburgen um sich herum bauen und nur noch alle so, ja, 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 das glaube ich nicht.
Also Sie schätzen den Widerspruch als Chefin?
Feedback, ja. Ich glaube, ehrliches Feedback, und das kriegen, glaube ich, Politikerinnen und Politiker eh ganz gut teilweise. Aber wie gesagt, in den Ministerien, in einer Regierung, ich glaube, bessere Führungsqualitäten und auch Fähigkeiten würden unserem Land gut tun.
Schön, dass Sie bei uns zu Gast sind in den Sommergesprächen.
Ich freue mich auch sehr. Danke.
Ich freue mich, dass Sie da sind. Und wir schauen jetzt noch mal ganz kurz in einen Beitrag rein und beginnen mit einem Moment, der Ihnen wahrscheinlich ganz besonders gut gefällt. Es ist nämlich der Mai und es sind die Europawahlen und das Ergebnis für die NEOS.
Am EU-Wahlabend haben die NEOS allen Grund zum Feiern. Mit 10,1% holt sich die kleinste Oppositionspartei das beste Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl.
Ich bin bereit, wie nie zuvor. Ich freue mich und bin bereit, NEOS in die nächste Regierung zu führen.
Mit einem Finanzministerium in pinker Hand, so die Forderung der Parteichefin. Offen ist allerdings, ob die NEOS bei der Nationalratswahl an ihren Erfolg auf EU-Ebene anknüpfen können. Bei der Innsbruck-Wahl fliegen sie zuletzt aus dem Gemeinderat, in Salzburg aus dem Landtag.
Bei der Nationalratswahl ist die Herausforderung natürlich die, dass man nicht schon wieder untergeht im Wahlkampffinish mit zwar seriösen und gut durchdachten, durchargumentierten Positionen, aber eben zu wenig Ecken und Kanten.
Das betrifft vor allem Kernthemen der NEOS, die sich nur schwer vermitteln lassen oder laut Umfragen für Menschen in Österreich nicht zu den drängendsten Problemen zählen, wie etwa
die beste Bildung
oder
Transparenz und Kontrolle in der staatlichen Verwaltung.
Sowie eine der pinken Lieblingsbotschaften.
Die Lohnnebenkosten.
Lohnnebenkosten.
Wie wir die Lohnnebenkosten senken.
Zuletzt versucht Beate Meinl-Reisinger neue Akzente zu setzen mit der Forderung eines 25.000 Euro Chancenkontos für Junge. In Wien wiederum polarisiert NEOS-Stadtrat Christoph Wiederkehr mit einer strengeren Integrationspolitik. Wie groß sind nun aber die Chancen der NEOS auf einen Platz in der nächsten Bundesregierung?
So gut wie noch nie in einer möglichen Dreierkoalition, meint der Politikexperte.
Aber man darf eben auch nicht den Eindruck entstehen lassen, wie das in Wien durchaus auch passiert ist. Da ist man ja in der Landesregierung, dass man es zu billig gibt, dass man sozusagen dann diese Konzepte, die man hat, nicht sichtbar machen kann in der Regierungsbeteiligung.
Die Alternative zu einem Platz in der Regierung wäre die Oppositionsbank. Wieder einmal nach 11 Jahren hier.
Beate Meindl-Reisinger von den News bei uns zu Gast. Jawohl. Wir haben es jetzt gerade im Beitrag gesehen. Und in den letzten Tagen hat man es recht ausführlich in den Zeitungen gelesen. Es wirkt alles schon angerichtet. ÖVP und SPÖ haben verhandelt, gehen davon aus, dass die Neos mit dabei sind in der nächsten Regierung. Es gibt auch schon einen Job für Sie. Sie sollen Bildungsministerin werden. Sepp Schellhorn soll dann Tourismusminister werden. Also Sie müssen nur mal den 29. September abwarten. Alles ausgemacht.
Ja, ich habe das auch gelesen mit großem Erstaunen. Jetzt muss man mal sagen, ob es überhaupt stimmt. Weil, was ich mir schon ein bisschen gedacht habe, also wenn SPÖ und ÖVP was verhandeln, wieso das dann ausgerechnet der Peter Westenthaler als erster bekommt und nicht ich zum Beispiel, aber gut.
Aber wurden Sie aber von niemandem kontaktiert?
Ganz im Ernst, ich habe ja auch vor ein paar Wochen, hat mich eine Journalistin schon einmal darauf angesprochen, dass es so etwas gäbe, dass SP und ÖVP da irgendwie Überlegungen anstellen. Und ich meine, das ist natürlich reichlich absurd. Genau das haben doch die Menschen satt, dass man da im stillen Kämmerlein hinter verschlossenen Türen schon backelt, bevor noch die Wählerin und der Wähler am Wort war. Also so wird es das mit uns sicher nicht spielen.
Ja, aber mit denen, die backeln, werden sie dann in der Regierung.
Ja schon, aber es geht ja um die Themen und es geht ja um das Programm. Ich freue mich, dass man mir Bildung zutraut. Wir haben da die Kompetenz. Ich glaube, niemand kämpft so leidenschaftlich mit so viel Motivation auch für Chancen aller Kinder. Man sieht auch in Wien, was wir da weiterbringen. Ich traue uns auch noch ganz viel mehr zu und wir haben viele Persönlichkeiten, die das können. Und Faktum ist auch, Herr Haslauer, also der Landeshauptmann Haslauer hat, glaube ich, letzte Woche in irgendeinem Interview gesagt, naja, also eigentlich sind ÖVP und SPÖ abgenützt. Ich finde auch, sie sind ein wenig ausgepowert, ausgelaugt. Also da werden wir keine Reformen zustande bringen. Es braucht aber eine Regierung, die mit Energie und auch Leidenschaft und Motivation an Reformen arbeitet. Und das sind wir die einzige unabhängige Reformkraft, die das auch garantieren kann. Und die Österreicherinnen und Österreicher sehen das übrigens ganz genauso. Also wenn ich mir anschaue, dass 70% der Menschen in Österreich sagen, es muss eine nächste Regierung auch harte, aber mutige Reformen angehen, weil die letzten Regierungen haben eigentlich sich nur gestritten oder Stillstand geliefert. Aber, also das ist angekommen.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, also auf der einen Seite, das haben wir auch im Zuspieler gesehen, sagen Sie, Sie sind bereit, Sie wollen in die Regierung, Sie wollen was machen. Und auf der anderen Seite erzählen Sie jetzt von diesen beiden ausgelaugten Partnern.
Ja, die brauchen uns. Völlig richtig. Die brauchen eine Kraft, die antreibt, dass wir diese Reformen auch wirklich liefern. Es wird nicht ausreichen, dass die das genauso machen, wie sie es immer gemacht haben. Und dann backeln die irgendwas aus und dann macht man irgendwie ein bisschen an kleinen Schrauben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, weil wir über die Bildung geredet haben. Da von meinen Großmüttern erzählt. Ich habe dann auch im Studium, also auch Schule und Studium, Nachhilfe gegeben. Ja. Und habe da zum Beispiel die Tochter einer, ich habe auch in einem Supermarkt gearbeitet, einer Feinkostkollegin gehabt. Und so gesehen, die ist super in Mathematik gewesen, aber hat Schwierigkeiten in Deutsch gehabt, weil sie halt, glaube ich, damals aus Bosnien zugewandert sind. Und das ist wahnsinnig ungerecht. Die hat keine Chancen gehabt. Ich habe mich wirklich bemüht, aber mit einem Lehrer noch dazu, der eigentlich so sinngemäß gesagt hat, naja, solche Kinder sollten gar nicht im Gymnasium sein, hat dann irgendwann mal die Familie gesagt, Nachhilfe kosten und das geht nicht, wir geben jetzt das Kind in eine Mittelschule statt ins Gymnasium. Obwohl die wirklich super in Mathematik war. Jetzt ist das wirklich die Motivation für alle Kinder, Chancen zu bieten? Und ich war auf der Website des Bildungsministeriums. Ich hoffe, ich finde das jetzt sofort. Das ist nämlich wirklich lustig. Wenn Sie auf die Seite des Bildungsministeriums gehen, ist keine Erfindung von mir, steht Geschichte des österreichischen Schulwesens. Da ist in fetter Schrift die Schulreform von 1774 unter Maria Therese, dann 1918 die Reformen unter Otto Glöckl und dann die letzte große Reform des österreichischen Schulwesens 1962.
Man merkt, Sie haben Nachhilfe gegeben, Sie dozieren. Wenn Sie mir nicht böse sind, ja,
aber
ja, wir haben
geht's
das Beispiel
doch.
Gehört. Also, es braucht 1962, eine Neos-Frischstellenkur, das ist das, was Sie sagen wollen.
Nein, sicher, weil da waren meine Eltern noch in der Schule. Und wir bieten nicht allen Kindern alle Chancen. Und wir haben auch Riesenbaustellen beim Integrationsbereich, wo der Christoph Wiederkehr, unser Neos-Mann in Wien, als erstes das angeht.
Bleiben wir noch kurz bei den Koalitionen. Wir haben uns angeschaut, wie könnte eine Koalition ausschauen? Wo gibt's bei Themen Übereinstimmungen? Ich finde das ja ganz wichtig. Wir wissen ja, was Sie fordern, wir wissen, was andere fordern, und wir schauen uns mal ein Koalitionsbingo an. Ich hoffe, Sie sind mit dabei.
Ist das ein Herzblatt oder was?
Nein, es ist kein Herzblatt, ja. Es ist kein Herzblatt. Es gibt auch nachher keinen Hubschrauberflug. Aber wenn wir uns zum Beispiel das Thema Vermögensteuer anschauen, dann sehen wir, da sind Sie dagegen, die SPÖ und die Vermögensteuer. Die SPÖ und die Grünen sind dafür, die ÖVP und die FPÖ dagegen. Nächstes Thema, das ist der Verbrenner aus, ja. Das könnte ein großes Thema werden. Da sehen wir, dass die NEOS, die SPÖ und die Grünen dafür sind, die ÖVP und die FPÖ aber dagegen. Ja? Dann eine Sache, die Ihnen ganz besonders wichtig ist, über die wir heute auch noch reden, das Chancenkonto. Da sind Sie dafür, alle anderen dagegen. Und dann eine Sache, für die Sie sehr gelobt werden von vielen Ökonomen, nämlich für die Erhöhung des Pensionsantrittsalters, sehen wir, dass Sie dafür sind und alle anderen dagegen. Jetzt kann ich mir diese Verhandlungen
schwierig.
Naja, die Aussage ist, wie beim Fußball hat das geheißen, hochgewinnen werden wir es nie mehr. Nein, ich meine, es wären schwierige Verhandlungen, da werden Sie mir recht geben, oder?
Entschuldigen Sie bitte, wenn ich so denken würde,
ich sage nicht, dass Sie so denken.
Nicht in der Politik.
Das habe ich ja nicht gesagt.
Ganz ehrlich, also das Schwierige ist, das wissen wir ja, das ist ja ein Grund, warum es uns gibt. Und hätten wir NEOS nicht vor jetzt mittlerweile 12 Jahren gegründet, wir müssten es jetzt tun, dass die anderen nichts weiterbringen bei den entscheidenden Zukunftsthemen, okay. Das wissen
wir. Wo ist Ihre rote Linie? Wo gehen Sie dann nicht mehr mit? Also was, oder umgekehrt, was muss unbedingt dabei sein, dass Sie, wie Sie sagen, dass diese NEOS-Frischzellenkur in dieser möglichen Regierungsvariante auch funktionieren kann?
Also klar ist einmal, es braucht Reformen. Ich möchte das jetzt noch einmal sagen. Ohne die geht's nicht. Und das sehen die Österreicherinnen und Österreicher so. Das heißt, in vielen Punkten, die da angesprochen sind, sind ja die Österreicherinnen und Österreicher viel weiter. Aber ich auch wieder.
Auch beim Pensionsantrittsalter?
Naja, aber bei mutigen Reformen, 70% sagen, wir werden was tun müssen, das geht sich so nicht mehr aus, und das versteht ja jeder. Ja, ich kann auch gerne dann noch erklären, wie das ideale Modell wäre, unserer Meinung nach. 2019 gab es ja kurze Sondierungsgespräche. Mhm. Da hat ja Sebastian Kurz damals Kanzler kurz überlegt, nicht nur mit den Grünen zu koalieren, sondern das auf breitere Basis zu stellen, und auch uns eingeladen zu Sondierungsgesprächen. Wir sind da gesessen in der Himmelpfortgasse.
In diesem schönen Palais,
an einem sehr gediegenen Tisch, und kamen dann zum Thema Bildung. Und ich kann mich erinnern, dass ich da halt sehr leidenschaftlich aufgelistet habe, was dringend gemacht gehört und was auch machbar ist, um Österreich wirklich zu einem Bildungsweltmeister zu machen und allen Kindern alle Chancen zu geben. Und da hat dann, ich weiß noch, aber jemand aus der Runde der ÖVP gesagt, so sinngemäß, naja, aber die Zahlen gehen immer noch von 1 bis 10, die Buchstaben von A bis Z. Das einzige Problem, das wir haben, sind die Migranten in Wiener Schulen. Das ist ein Thema. Aber wenn man mit so einer Haltung an dieses Bildungsthema reingeht, wo man sagt, 1962 war die letzte Reform, also da habe ich gesagt, Abbruch, das hat keinen Sinn. Und das würde ich auch wieder sagen.
Ganz kurze Antwort noch, ja oder nein? Haben Sie das Gefühl, dass sich die Haltung innerhalb der ÖVP geändert hat?
Das werden wir sehen. Es ist eine Notwendigkeit, und viele Menschen drängen auf eine Bildungsreform.
Reden wir über das nächste wichtige Thema, Sie haben es ja schon
aber
angesprochen.
Aber vielleicht ein Argument noch. Die Wirtschaft braucht auch. Also wenn man zumindest schon nicht vom Menschenbild her sagt, eigentlich sind wir in der Verpflichtung, allen Kindern Chancen zu geben, was ich wirklich glaube, auch wenn es eine Utopie ist, Chancengerechtigkeit, aber es ist unsere Verpflichtung. Die Wirtschaft sagt, so geht's nicht mehr weiter. Wir haben ganz viele Junge, die sich bewerben, auch für eine Lehrstelle, und können die Grundrechenarten nicht, können nicht gut genug Deutsch. Wir haben ein Viertel der Kinder, das die Pflichtschule verlassen, nicht sinnerfassend lesen können, die keine Chance auf einen Job haben, und umgekehrt die Wirtschaft, gerade in solchen Zeiten, keine Chance auf Arbeitskräfte. Also ich denke, ich habe hier gerade mit der Wirtschaftsseite der ÖVP starke Verbündete.
Frau Meindl-Reisinger, ich glaube, das war die längste Ja-Nein-Antwort des heutigen Abends. Danke vielmals, dass Sie das Argument noch gebracht haben. Reden wir über ein weiteres wichtiges Thema. Sie leben ja auch in Wien, das Sie auch mitbekommen. Das ist das Thema Migration. Es gibt viele Menschen, die sich sehr, sehr unwohl fühlen in der Stadt. Wir bekommen diese Bandenkriege mit und so weiter und so weiter. Und Christoph Wiederkehr, NEOS, Verantwortlicher auch für Migration in Wien und
Integration
selbstverständlich, und ist Vizebürgermeister. Und hör mal, was der im Zeit im Bild 2 Interview gesagt hat zu diesem Thema.
Es gibt aber auch Menschen in Wien, die passen sich nicht an, und es gibt Menschen, die werden kriminell. Das sind für mich Gefraster, wo Integrationsangebote wie Sprachkurse nichts bringen, sondern braucht es härtere Maßnahmen, das sind polizeiliche Maßnahmen und Abschiebungen von den Menschen, die sich nicht an die Grundwerte halten.
Frau Meindl-Reisinger, was machen wir jetzt mit den Gefasstern? Sollen die nach Afghanistan abgeschoben werden zum Beispiel?
Also da gab es ja vor kurzem eine Änderung der Rechtsprechung. Das heißt, wenn es möglich ist, ja, warum sollte man jemanden hier behalten, der kriminell wird im Zuge eines Asylverfahrens? Ich finde, da ist er sehr klar und ich kann das nachvollziehen.
Technisch und faktisch einfach nicht möglich, ne? Weil sie müssten mit den Taliban verhandeln, weil die Afghanen müssten
ja diesen zurück. Na gut, da sind wir bei einem ganz anderen Thema.
Genau, also es gehört dazu.
Ja? Ja und nein. Jetzt sage ich Ihnen was. Ich habe hier, und das ist ja auch schon oft in Ihrer Sendung oder halt in Ihren Sendungen diskutiert worden, tatsächlich auch meine Meinung geändert, weil ich gesehen habe, auch nach 2015 und jetzt sozusagen auch in der praktischen Tätigkeit in Wien, wie sehr das Sozialsysteme überfordert, Bildungssysteme überfordert und eigentlich die Menschen das auch nicht mehr wollen, vor allem diese irreguläre Migration nicht. Ein wesentlicher Schlüssel da drin ist natürlich, dass wir sagen, im Bereich Migration, wir brauchen eine schärfere Linie und wir brauchen natürlich Abkommen mit Drittstaaten. Jetzt Frage an Sie, glauben Sie, dass die Stadt Wien da der richtige Ort ist, Verträge mit den Taliban zu schließen? Glauben Sie, dass Österreich, nicht einmal uns sagen, einem Innenminister Kickl wurden ja Rückführungsabkommen geschlossen? Das ist doch genau der Bereich, wo ein gemeinsames Europa wichtig ist und zentral ist.
Aber wenn Sie Außenministerin werden einer neuen Regierung, könnten Sie mit den Taliban verhandeln?
Ja, ich meine, es ist eine Aufgabe meines Erachtens der Europäischen Union, weil ich glaube trotzdem, dass wir gemeinsam stärker sind als Österreich. Aber ja, es ist eine Aufgabe auch des Innenministers. Es gibt kein weiteres Rückführungsabkommen. Wofür sind wir aber zuständig? Weil Sie das vorher so ein bisschen verwechselt haben, Integration. Und bei Integration gibt es Riesenbaustellen, gerade auch in Wien. Und ich bin sehr froh, dass mit unserem Vizebürgermeister und ja für Bildung zuständigen Stadtrat Christoph Wiederkehr jetzt zum ersten Mal in Wien einer sagt, so können wir nicht mehr weitermachen. Nur Angebote reichen nicht aus. Wir müssen auch Verpflichtungen schaffen und wir müssen konsequent sein, wo es darum geht, unsere Werte durchzusetzen. Daher ja auch unsere Forderung nach diesem gemeinsamen, also nach diesem Fach, in einer Demokratie leben oder mit unseren Werten leben. Weil wir haben ein Problem in Wiener Schulen. Es müssen nicht einmal Kriminelle sein, aber wenn da Haltungen sind wie Homosexualität ist nie okay oder Juden sind der Grund allen Übels und die sind in gewissen Zuwanderungsgruppen, vor allem unter Muslimen da, dann müssen wir darüber nicht nur dringend reden, sondern in den Schulen, wo wir das können, bessere Integrationsarbeit leisten.
Wenn wir uns jetzt noch als zweites Land Syrien anschauen, da gab es einen Vorschuss der Italiener gemeinsam mit Österreich. Minister Schallenberg hat davon berichtet, dass man möglicherweise wieder Verhandlungen mit Syrien aufnehmen sollte.
Mit Assad,
Für Assad? Sind Sie für solche Verhandlungen?
Also ich bin generell für eine...
Ich meine, Assad ist jemand, der Giftgas eingesetzt
hat. Ja, keine Frage. Naja, also wäre es mir lieber, er wäre dort nicht an der Macht. Völlig richtig. Ich finde, das ist ein Verbrechen, was er dort gemacht hat. Er hat die eigene Bevölkerung, wie Sie richtig sagen, mit Giftgas bombardiert, Menschen getötet. Es ist schrecklich. Aber ich glaube, dass eine Außenpolitik interessensgeleitet sein muss und wir uns nicht immer aussuchen können, wer unser Pendant ist. Punkt. Und das ist ein gutes Beispiel dafür. Ich glaube, dass die Europäische Union sehr wohl mit den Staaten, wo auch die Migration herkommt, in Gespräche gehen muss im Interesse der Menschen in Europa.
Wenn wir noch zu den Vorfällen in Wien kommen, Sie erinnern sich sicher an den Fall, es war ein 12-jähriges Mädchen, das über Monate hinweg vergewaltigt wurde. Sind Sie dafür, dass die Strafmündigkeit gesenkt wird? Also die liegt momentan bei 14 Jahren. Da gibt es Vorschläge, die zu senken. Es gibt auch die Schweiz, die Sie sehr oft zitieren. Da liegt die Strafmündigkeit bei 10 Jahren.
Naja, nicht ganz.
Doch, man kommt da nicht ins Gefängnis, aber es...
Und gleichzeitig, aber wofür sind wir? Also ist es gescheit, 10-Jährige ins Gefängnis zu stecken?
Gut, dass immer, glaube ich,
nein,
diese Antwort...
Und das ist ja auch etwas, was auch Christoph Wiederkehr im ZIP2-Interview gesagt hat, auch was unsere Position dazu ist.
Aber Sie hätten eine andere Handhabe natürlich.
Ja, lassen Sie mich vielleicht ausreden, dann kommen wir dorthin. Es gab ja auch jetzt einen anderen Fall und da habe ich einen getroffen, der die Anwältin kennt. Ich möchte das nur kurz zitieren und die sitzen ja dann teilweise wirklich im Gerichtssaal und verhöhnen den Richter, machen sich lustig über die Opfer. Und das geht nicht. Die müssen natürlich den Rechtsstaat, die Härte des Gesetzes spüren und auch, nicht nur tolerieren, aber spüren, dass da eine Staatsgewalt ist und dass diese Taten nicht toleriert werden. Die ins Gefängnis zu stecken, bringt nicht, aber Sanktionen müssen spürbar sein. Daher unser Vorschlag, die Wiedereinführung des Jugendgerichtshofs für die unter 14-Jährigen und sehr wohl im Wege von quasi diversionellen Maßnahmen, die aber dann heißen auch gemeinnützige Arbeit etc., echte Sanktionen zu verhindern. Weil es kann nicht sein, dass die dann den Rechtsstaat verhöhnen, die Polizei verhöhnen, den Richter verhöhnen und das Gefühl bekommen, das ist eh okay irgendwie und ihr könnt uns eh nichts machen. Das darf nicht passieren. Wäre Österreich sicherer, wenn wir 10-Jährige ins Gefängnis stecken würden? Das glaube ich allerdings auch nicht.
Gut, aber diese Frage hat sich ja so
nicht gestellt. Doch, ich glaube schon, dass beispielsweise die FPÖ ja wirklich diese Strafmündigkeit senken will. Und das würde ja dann auch bedeuten, unter Umständen Haftstrafe. Ich glaube nicht, dass man es über die Strafmündigkeit macht, sondern über die Frage dieses Maßnahmen auch unter 14 über einen eigenen Jugendgerichtshof.
Wir haben jetzt ausführlich über die Punkte Integration und Migration gesprochen. Wir sprechen natürlich auch über ein bisschen Außenpolitik. Das machen wir gleich nach einer Pause. Da geht es um Viktor Orban und um Wladimir Putin. Darüber reden wir auch ganz gleich. Und wir wollen natürlich von Ihnen wissen, wie Sie, Beate Meinl-Reisinger, heute bewerten hier in der Sendung. Sie haben einen QR-Code eingeblendet und über den kommen Sie zu unserer Umfrage. Und dann freuen wir uns natürlich auch über Ihre Abstimmung und wir sind gleich wieder zurück.
Das ist auch immer mehr wie ein Kraftwerk.
Beate Meinl-Reisinger zu Gast bei uns in den Sommergesprächen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben.
Ich freue mich auch.
In Österreich gibt es ja den Begriff des Tachinierers. Ich weiß nicht, ob der geläufig ist. Ja. Drückeberger für unsere Zuschauer in Deutschland. Ja. Glauben Sie, dass es sich in Österreich ganz besonders viele Menschen es sich richtig gemütlich machen in dieser sozialen Hängematte? Sind das viele in Ihrer Wahrnehmung?
Also grundsätzlich frage ich immer zuerst einmal die Frage, warum ist es so? Ja, also warum haben wir den Eindruck, und ich meine, ich bin ja viel unterwegs und ich breche meine Lanze für die Jungen, aber ganz viele Betriebe, mit denen ich rede, Unternehmer, Unternehmerinnen sagen, ma, und die Jungen, die wollen nichts mehr arbeiten. Oder eben auch in Bezug auf Sozialleistungen, ma, und manche machen sich da bequem in der Sozialleistung. Und die entscheidende Frage ist ja, warum ist das eigentlich so, dass so viele Menschen den Eindruck haben, ich kann mir nichts mehr aufbauen. Schau nicht mehr mit Optimismus nach vorne. Ich glaube, mittlerweile sagen 75% der Menschen in Österreich, Österreich entwickelt sich in die falsche Richtung. Die Jungen glauben nicht mehr dran, dass es ihnen besser geht als den Eltern. Und das macht mir wirklich Sorgen, weil ich glaube, das ist Gift für eine Gesellschaft. Und einer der Gründe, einer der wirklich massiven Gründe dafür ist, dass sich Leistung tatsächlich nicht lohnt. Obwohl die ÖVP seit 37 Jahren in der Bundesregierung trommelt, dass es ihnen darum ginge. Faktum ist, ein durchschnittlicher Arbeitnehmer zahlt 47% Steuern und Abgaben in Österreich. Und das ist zu hoch. Und die Steuern müssen runter. Die Steuernabgabenquote muss auf 40% kommen und den Menschen muss zumindest 10% mehr netto vom Brutto in der Tasche bleiben. Das ist unser Ziel. Das wollen und werden wir auch umsetzen, damit man eben wieder daran glaubt, dass man sich aus eigener Kraft etwas aufbauen kann, damit wieder Optimismus und Zukunftsfreude schaffen. Und damit auch sozusagen einen Anreiz setzen, dass sich Arbeit auch wirklich auszahlt.
Aber glauben Sie, dass man heute, also im Jahr 2024, durch Arbeit noch reich werden kann in Österreich?
Das Problem ist, dass die Menschen das nicht mehr glauben. Aber dort müssen wir wieder hinkommen. Weil das ist ja genau das Problem, das ist ja Gift für eine Gesellschaft. Es ist Gift für eine Gesellschaft, wenn die Leute sagen, es ist eigentlich wurscht, jede Überstunde wird besteuert, Mehrarbeit wird bestraft, dann komme ich in eine andere Progressionsstufe und der Finanzminister kassiert die Hälfte von dem, was ich da verdiene, gleich wieder weg. Es ist natürlich auch Gift für eine Gesellschaft, wenn man den Eindruck hat.
Zwei Drittel kriegen wir wieder zurück durch die Abschaffung der kalten Progression.
Naja, das ist ja nicht ein, das ist ein bisschen so dieses Blickwinkel, den ich oft sehe, der gütige Feudalherr, der dir zwar das Geld aus der linken Tasche herauszieht, aber sagt, du ganz gütig, gebe ich dir das jetzt wieder, schau, aber nicht alles zurück und wir sind das Wahlvolk, soll hübsch, ach danke, danke
also
sagen.
Sie als Finanzministerin werden es anders machen.
Also erstens einmal bin ich sehr froh, dass wir die kalte Progression, und das ist ein Neos-Erfolg auch, weil wir machen da Druck seit 2016 in Opposition, übrigens gemeinsam mit den Österreicherinnen und Österreichern, dass wir das zustande bringen und haben auch damit gezeigt, was wir in Opposition schaffen können. Aber ja, das ist ein Verzicht auf eine weitere Steuererhöhung und noch keine Senkung der Steuern. Und in Österreich müssen die Steuern runter, Punkt.
Aber Sie sagen schon, also Aufstieg muss durch Leistung sein. Aufstieg durch Leistung muss das Credo sein, oder?
Ich glaube, dass es darum geht, dass ganz viele Menschen sagen, ich will nicht vom Staat abhängig sein, ich will gar nicht alimentiert werden, ich will eigentlich aus eigener Kraft etwas schaffen. Wenn sie nicht mehr dran glauben, dann geht der Optimismus verloren. Dann gewinnen die Ränder, dann nehmen die Extreme zu, dann gewinnt die Polarisierung, dann gewinnen die, die am lautesten schreien, aber keine Konzepte haben. Dieser Glaube der Mitte, der Glaube der Jungen, den müssen wir wieder zurückgeben und ich bin überzeugt davon, den werden wir auch mit einem mutigen Reformpaket wieder zurückgeben.
Aber Sie wissen, Aufstieg durch Leistung, das war 70er Jahre Und das war Bruno Kreisky.
Ich weiß, dort Aufstieg, Leistung, so, Sicherheit.
Ganz genau.
Als hätten und das auch war, nicht die schlechteste, war nicht der schlechteste Claim.
Würde Weil Bruno warum, Kreisky die Neos wählen?
Leider kann man ihn dazu nicht mehr befragen. Aber tatsächlich ist das Leistungsthema in der aktuellen SPÖ nicht besonders vertreten. Worum geht es beim Thema Aufstieg? Vor allem um die eigene Bildung, aber auch die Chance, ein Unternehmen zu gründen, aber auch die Chance, sich ein Vermögen aufzubauen. Und das geht nun mal vor allem auch über den Kapitalmarkt. Da ist die jetzige SPÖ quasi, das ist Teufelszeug und da halten wir lieber alle am meisten, also fern davon. Und beim Sicherheitsthema, also gerade wenn ich mir anschaue, wie dieses Herumeiern mit der österreichischen Sicherheitsdoktrin und sozusagen das Nichtverstehen, was diese Zeitenwende da auch durch die Aggression Russlands angeht, glaube ich, würde Bruno Kreisky das heute kritisch beäugen. Umgekehrt muss man sagen, weil die ÖVP hat ja immer Bruno Kreisky quasi als Gott sei bei uns tituliert wegen seiner Ausgabenpolitik. Also ich meine, der lacht sich ja ins Fäustchen bei dem, was diese Regierung unter ÖVP und Grünen mit dem Kostes, was es wolle, ausgegeben hat. 100 Milliarden Euro mehr Schulden. Das ist so viel wie ein ganzes Jahr Einnahmen. Also wir haben einen riesigen Schuldenberg, wir haben eine Rezession in der Wirtschaft, wir haben die höchste Steuerbelastung und wir haben einen fehlenden Optimismus. Also das ist wirklich eine katastrophale wirtschaftspolitische Leistung.
Gerade bei den Ausgaben, Sie kritisieren ja auch immer diese Gießkannenmentalität, wie Sie nennen. Es wird also alles an alle ausgegeben. Besonders gut nehme ich an, mit denen da die Idee des Eigenheimbonus gefallen hat, von den Sozialpartnern, die 100.000 Euro zur Verfügung stellen wollten, für alle, die sich ein Haus bauen wollen. Das muss Ihnen ja widerstreben auf allen Ebenen, oder?
Naja, ich glaube mal primär, dass
also in das ist dann eh nicht gekommen.
Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Sie wollen zum Chancenkonto kommen. Der Punkt ist ja der, diese ganze Ankurbelung des Wohnbaus. Was hat mich daran gestört? Wir haben in Österreich einen Wohnbauförderungsbeitrag, der hängt an den Lohnnebenkosten, Sie haben es vorher gesagt. Das ist aber nicht zweckgebunden in den meisten Fällen. Und dann tun die Länder nichts und dann schießt der Bund wieder zu. Und eigentlich geht es ja darum, auch vor allem die Kreditvergaberichtlinien zu lockern. Die sind ja sehr streng mit dieser neuen KIM-Verordnung, dass man sagt, eigentlich ist es der Job der Banken, Kredite zu vergeben und nicht der Job der Sozialpartner, jetzt das zu bezuschussen. Aber ja, für Junge, glaube ich schon, das ist ja auch eine der Ideen, die ich da in meinem Buch präsentiere, kann man schon drüber nachdenken, aber nicht in diesen Dimensionen das zu tun.
Okay, Sie haben natürlich schon Ihr wichtiges Thema mit eingebracht, das Chancenkonto. Und das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, ja auch die Gießkanne für alle. Weil alle sollen zum 18. Geburtstag 25.000 Euro bekommen. Das wären Daumen mal Pi im Jahr 2023 90.000 Menschen in Österreich, die den 18. Geburtstag feiern. Und diese 25.000 Euro, die für Unterschiedliches zu verwenden sind, für Bildung und so weiter, bekommen dann alle, egal ob die Eltern Ärzte sind oder ob es eine alleinerziehende Mutter daheim gibt.
Naja, also worum geht's da? Es geht darum, dass...
Aber so ist es doch, also, so habe ich es richtig verstanden. Nein, das bekommen alle.
Es ist zweckgebunden, nur für bestimmte Zwecke. Aber ich erkläre es Ihnen ganz genau, was das Vorschlag ist.
Trotzdem, es bekommen alle.
Es geht da... Nein, für bestimmte Zwecke.
Ja, aber es bekommen alle. Die Zwecke sind
ja, dafür können es alle abrufen. Aber ich gebe doch die Möglichkeit, dass wir eine Safeguard, also schaffen, dass man das wieder zurückzahlt für den Fall eines späteren Erbes. Das haben wir auch vorgeschlagen. Ich habe es ja mit Expertinnen und Experten ausgearbeitet. Aber vielleicht muss man es doch ein bisschen erklären, worum es geht. Was mich umtreibt, ist, dass einfach manche nicht von Haus aus die Chancen haben, sich etwas aufzubauen. Und das bedeutet vor allem durch beste Bildung, sich was aufzubauen. Das ist
die höchste Dividende, wissen wir.
Das ist die höchste. Das heißt, da muss man auch Leistung zeigen. Aber auch durch Unternehmensgründung, auch da muss man Leistung zeigen. Da geht es nicht um Leistungsfeindlichkeit, sondern ganz stark um Eigenverantwortung. Und ja, schon aber auch den Zugang, die Chance, gerade für Junge, vielleicht auch für junge Familie auf ein Eigenheim. Außerdem habe ich mir angeschaut, wie sehr diese Vermögensschere auseinandergeht. Und ich möchte eigentlich, dass mehr Menschen die Chance haben, sich was aufzubauen. Deshalb der Vorschlag dieses Chancenkontos, das eben nur für bestimmte Zwecke abgerufen werden kann. Ich bin da mit Expertinnen und Experten gesessen und es waren sich ja alle einig, dass wir diese Perspektiven schaffen müssen. Und habe dann einen sehr praktikablen Vorschlag gemacht, nämlich, dass man damit ein Kapitalmarktprodukt schafft, das für die Pensionsvorsorge dienen soll, wo man eben eigenverantwortlich bis zu 3.000 Euro steuerfrei einzahlen können soll um eben eigenverantwortlich vorzusorgen. So stärken wir die dritte Pensionssäule, so erhöhen wir die Pensionen. Und ja, mit der Idee des Zuschusses.
Wie wollen Sie das finanzieren?
Jetzt ist aber Folgendes gewesen. Vor ein paar Wochen ist der Fiskalrat, hat mehr oder weniger Alarm geschlagen und hat gesagt, also da ist ja noch ein viel größeres Budgetloch da, als das angenommen wurde. Und das ist jetzt das große Thema. Ich glaube, dass wir diesen Part des Chancenkontos mit der privaten Vorsorge machen müssen, weil wir das auch stärken und wir wollen, dass die Menschen auch höhere Pensionen haben, sich darauf verlassen können und eben das steuerfrei einzahlen können und vorsorgen können selber. Aber tatsächlich, die Kosten sind sehr hoch und wir brauchen zunächst einmal einen Kassensturz. Ich möchte es in aller Ehrlichkeit sagen. Und
zu schauen, was sagen Sie mal bei der ÖVP, wenn die Koalitionsverhandlungen beginnen?
Jetzt machen wir einen Kassensturz. Das ist Ihre eigene Kassensturzgeschichte. Ja. Was schlagen die dann am Ende die Hände über den Kopf und sagen, was haben wir da angerichtet? Oder wie ist das?
Was wurde angerichtet, glaube ich, ist die Formulierung.
Naja, gut. Also, ich glaube,
Ideen, wenn ich das richtig verstanden habe, das zu finanzieren, ist ja das Pensionsantrittsalter zu erhöhen.
Ja, aber das ist genau der Punkt, das muss man sich jetzt wirklich angesichts der Situation und die sehr ernst budgetär anschauen.
Aber ganz kurze Nachfrage nur, wenn Sie das mit dem finanzieren, dass Sie das Pensionsantrittsalter anheben wollen auf 67.
Das habe ich nie gesagt.
Ja. Ich möchte ganz kurz fragen, dann brauchen Sie auf der einen Seite das Geld, das Sie gewinnen, weil wir ja mittlerweile jeden vierten Euro, wie Sie auch in dem Buch schreiben, für die Pensionen ausgeben müssen. Also Sie brauchen auf der einen Seite das Geld fürs Budget und auf der anderen Seite möchten Sie das Geld verwenden, um das Chancenkonto auf die Beine zu stellen.
Ja eben, genau das habe ich ja gesagt. Das wird sie nicht ausgehen. Weil eben die budgetäre Situation noch viel schlechter ist als angenommen. Weil diese Regierung von ÖVP und Grünen Österreich herabgewirtschaftet hat. Und ich sage Ihnen, jetzt brauchen wir einen Kassensturz. Das verlangen auch die Parteien im Parlament, dass man hier ordentliche Analyse bekommt. Ich glaube, als Sofortmaßnahme braucht es einen sogenannten Konsolidierungspfad. Der wird nur über eine strenge Ausgabenbremse in allen Ressorts gehen. Ich habe vernommen, dass der Herr Babler jetzt schon Bekundungen will, dass man nirgendwo Reformen ansetzt und spart. Ich glaube, die Österreicher sehen das anders. Habe ich auch gestern im Standard gelesen. Die sagen auch mittlerweile 2/3, also man muss ausgabenseitig was tun. Aber wenn Sie wirklich auch vor allem das Volumen, es geht ja darum, den Spielraum zu schaffen, nicht nur das Budget in Ordnung zu bekommen, sondern die Menschen entlasten zu können, dann müssen sie strukturelle Reformen angehen. Und ja, nachhaltig geht das auch nur, wenn wir eine Angleichung auch des Pensionsantritts an die Lebenserwartung vornehmen. Das heißt nicht fix mit 67, sondern das heißt nach unserer Vorstellung auch ein Umschwenken auf ein flexibleres Pensionssystem, wie das Schweden hat, wo aber die Lebenserwartung auch an den Pensionsantritt gekoppelt wird.
Ganz kurze Abschlussfrage zu dem Thema, da haben wir genug mit den Zahlen. In Dänemark ist das Pensionsantrittsalter, wenn Sie jetzt beginnen zu arbeiten, 74.
Na, okay. Aber was sehen Sie daran? Dass andere Länder, ich meine 74 finde ich schon ein bisschen steil, muss ich ehrlich sagen.
Das haben die Lebenserwartung gekoppelt.
Aber ich habe mir das angeschaut, ja auch für mein Buch. 2023 sind die Menschen in Österreich früher in Pension gegangen als Mitte der 70er Jahre. Ich meine, ganz ehrlich, da muss ich kein Ökonomen sein, um zu sagen, das wird sie nicht ausgehen. Und es wird sie auch nicht ausgehen, wenn alle nur noch 20 oder 30 Stunden arbeiten. Diese Ehrlichkeit braucht es, und das haben ja die Österreicherinnen und Österreicher auch verstanden. Aber unser Lieblingsmodell ist so ein schwedisches Pensionsmodell, wo man sagt, tatsächlich, wenn du diese Arbeitszeit geleistet hast von 40 Jahren, gibt es ein Referenzpensionsalter, und wenn du kannst früher gehen, kriegst Abschläge, kannst später gehen, kriegst du eine höhere Pension.
Wir haben jetzt viel über Zahlen geredet, reden wir ein bisschen über künstliche Intelligenz, die ist ja auch Teil der Sendung. Und wir haben die künstliche Intelligenz gebeten, dass sie eine Frage an Sie formuliert.
Sehr gut.
Ja, gut, okay. Also wir schauen uns das an, Sie wissen, alles super transparent. Also bitte formuliere eine humorvolle Frage für Beate Meinl-Reisinger, die Sie so noch nie beantworten musste. Das ist das sogenannte Prompt, das kennen Sie bei ChatGPT, wenn man das eingibt. Und jetzt hören wir uns an, welche Frage hier vorgeschlagen wird.
Die wissen, dass ich noch nie die Antwort gegeben.
Ja. Hallo. Wenn Sie eine Superheldin wären, welche außergewöhnliche Fähigkeit hätten Sie gerne und wie würden Sie sie einsetzen, um die politische Landschaft Österreichs zu verändern?
Ja, ist eine sehr schöne Frage. Ich habe letztlich in einem Podcast die Frage gestellt, wenn ich eine Wrestlerin wäre, was wäre ich dann, glaube ich, was hätte ich dann für einen Namen?
Die wurde Ihnen gestellt, die Frage, oder?
Die wurde mir gestellt.
Ja. Da ist Superheldin schon sehr viel charmanter, muss man sagen, ja.
Also gut, da ich wirklich glaube, dass Österreich vor allem daran krankt, dass nicht genug Energie und Mut da ist für Reformen, müsste es eine Superkraft sein, die diese Energie und diesen Mut den anderen einimpft, endlich etwas zu tun. Weil nur Stillstand und nur Streit, so kann es nicht weitergehen.
Das ist so Ihre Antwort. Ich bin froh, dass Sie das sind und nicht die künstliche Intelligenz. Schau mal, welche Antwort die künstliche Intelligenz gegeben hätte auf die Frage. Ja? Die haben wir auch noch vorbereitet.
Wenn ich eine Superheldin wäre, hätte ich gerne die Fähigkeit, sofortige Einigkeit zu schaffen. Diese Fähigkeit würde es mir ermöglichen, politische Parteien und Interessengruppen sofort auf gemeinsame Ziele und Lösungen zu einigen. Ich würde diese Fähigkeit nutzen, um die politischen Blockaden zu lösen und echte Fortschritte in wichtigen Bereichen wie Bildung, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zu erzielen. So könnten wir gemeinsam eine bessere Zukunft für Österreich gestalten.
Ich finde es ein bisschen gruselig, weil sofortige Einigkeit klingt ein bisschen nach mentalem Brainwash. Aber was natürlich schon da drinnen ist, ist, was mir wichtig ist, ich glaube, dass man endlich auch wieder schauen muss, was gemeinsam geht. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich meine Podcast-Reihe gestartet habe, weil das geht schon der Politik ab, dass man eigentlich nur noch versucht, sich zu positionieren, gegen den Koalitionspartner arbeitet und eigentlich nicht sagt, okay, gut, unterschiedliche Zugänge, aber was können wir uns denn, von wo können wir denn gemeinsam wegarbeiten und wo wollen wir gemeinsam hin?
Aber auf die KI zurückzukommen, schmerzt sie keinen, also da ist noch ein bisschen
Platz
nach oben,
das könnte der neue, der österreichische Form des, wie heißt der Test? Ist das der Turing-Test oder was ist das?
Ja, Turing-Test heißt
ja, der. Ja, genau. Die österreichische Variante wäre mit Wiener Schmäh. Sehr schön.
Kommen wir zum Thema Ungarn, das Ihnen auch ganz besonders am Herzen liegt und Viktor Orban. Der EU-Abgeordnete Helmut Brandstätter hat Viktor Orban eine traurige, korrupte Figur genannt. Viktor Orban hat sich ja mit Zelensky und mit Putin getroffen. Muss man aber nicht auch sagen, es ist schon wichtig, diesen Gesprächskanal offen zu halten?
Ja, unbedingt. Aber das ist ja auch offen. Wenn ich daran erinnern darf, zum Beispiel der Getreidedeal, den ja auch mit unter anderem die Türkei sehr stark mitverhandelt hat. Es gibt ja immer wieder diese offenen Kanäle. Grundsätzlich ist aber für Verhandlungen nicht die Frage, was der Herr Orban sagt, sondern die Frage, was die Ukraine und Russland, die müssen sagen. Sie setzen sich an den Tisch und insbesondere auch die Ukrainerinnen und Ukrainer. Naja, die Frage ist, was die Intention ist. Und wissen Sie, so wie der Herr Orban agiert, und das sind scharfe Worte, auf der einen Seite das Geld aus Brüssel nehmen, auf der anderen Seite alles tun, um die Einigkeit Europas zu zerstören, eigentlich ständig auch Putins Propaganda nach Europa zu bringen, stelle ich mir schon die Frage, ob er mit der Intention dorthin gefahren ist, wirklich Frieden zu schaffen, oder ob er mit der Intention dorthin gefahren ist, sich selber zu profilieren, sich als Friedenstaube darzustellen und eigentlich die Einigkeit in Europa damit in Frage zu stellen. Ich finde Verhandlungen, Gespräche immer gut, aber ich glaube, es macht uns nicht stärker in Europa, wenn wir mit 27 verschiedenen Stimmen sprechen. Es macht uns nicht stärker, wenn alle halbe paar Jahre irgendein Regierungschef sagt, so und jetzt positioniere ich mich gegen eigentlich die Außenbeauftragte, gegen die Kommissionspräsidentin, gegen den Rats.
Aber weil Sie Orban gerade so kritisieren, Sie kennen ja die Studie im Economist, ne? Putins nutzvolle Idioten, da führt zwar Ungarn, aber Platz 2 ist Österreich.
Ja, leider. Das ist auch etwas, was ich wo ich gerne immer wieder ausdrücklich darauf hinweise, dass wir natürlich diese Also auf der einen Seite haben wir die FPÖ, die ja das ähnlich macht wie Orban. Die sind wirklich unverhohlen darin, Putins Propaganda nach Österreich zu bringen. Wie ich finde, ist das reichlich antipatriotisch und steht im diametralen Gegensatz zu unseren Werten. Die sind Demokratie, die sind offene Gesellschaft. Das ist eine Diktatur. Wo soll da die Freiheit sein? Und außerdem ist es natürlich auch gefährlich, in Europa da so zu zündeln, weil es unsere Stabilität gefährdet. Zum anderen sage ich das ja sehr oft, es gibt genügend moralische Gründe, auf der Seite der Ukraine zu stehen. Aber es gibt auch Eigeninteresse, Putin dort zu stoppen. Da geht es um unsere eigene Freiheit, unseren eigenen Frieden und unseren Zusammenhalt in Europa und die Frage, ob unsere Kinder in einen Krieg reingezogen werden.
Es gibt einen Punkt, den ich noch gerne mit Ihnen besprechen möchte. Das machen wir gleich. Wir machen eine kleine Atempause und schauen zu unserer Kollegin Gundula Geiginger, die eine Analyse dieses Gesprächs gleich machen wird, und zwar auf Puls 24. Gundula, du bist schon im Studio. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Und ich bin hier nicht allein. An meiner Seite ist schon Christoph Haselmeier. Er wird gleich mit uns gemeinsam die ZuseherInnenbefragung von Puls 24 auswerten. Da schauen wir uns an, wie sie abgestimmt haben und warum sie so abgestimmt haben. Da kriegen wir eine kleine Interpretation dazu. Und danach wird auch diskutiert. Ich begrüße dann in der Runde von den Neos Douglas Hoyos. Ich begrüße von der ÖVP Andreas Hanger. Außerdem den Schauspieler Gregor Seeberg und die Journalistin und Kolumnistin Anneliese Rohrer. Es ist eine spannende Runde. Ich freue mich auf Sie.
Vielen Dank Frau Meindl-Reisinger, wir haben noch gut 2 Minuten. Welchen Politiker, ich meine, gutes Zeichen, wenn die Zeit verfliegt, finde ich. Welchen Politiker einer anderen Partei haben Sie als letzte angerufen?
Werner Kugler.
Ich frage nicht, was Sie mit ihm besprochen haben.
Oh ja, ich verrate Sie. Er hat mir die Frage verraten,
Hat er gepetzt?
Gestellt. Er hat
tatsächlich. Das wird sofort sanktioniert, diese Frage entfällt. Es kommen jetzt andere Fragen, ja. Und zwar, Dominik Vlasny ist morgen bei uns zu Gast in der Sendung. Den kennen Sie von der Bierpartei. Meinungsforscher sagen, könnte ihnen durchaus gefährlich werden. Werden wir sehen. Die Neos sind ja für die Legalisierung von Cannabis. Dominik Vlasny wurde in einem Fernsehinterview gefragt, ob er selber schon mal einen Joint geraucht hat und hat bei dieser Frage wahnsinnig gerudert.
Und das wollen Sie mir stellen. Ausgerechnet die Frage, wo Sie wissen, dass das immer die Frage ist, wo alle Politiker sagen, bitte, das ist doch nicht das wichtigste Thema in Österreich. Aber ja, I did inhale.
Gut, ich habe Ihnen die Frage noch gar nicht gestellt, aber schön, dass Sie es schon vorab beantwortet haben.
Ja, ja.
Sie haben ja Ihr ganzes Leben in der Politik verbracht, könnte man eigentlich so sagen. Das ist, glaube ich, Ihre große Leidenschaft. Das ist ja auch überhaupt nichts Negatives, oder? Man kann sagen, das ist eine Sache, die mir besonders viel Spaß macht.
Tut es auch, es ist wirklich so. Ich bin auch dankbar, jeden Tag, dass ich gerade auch in einer solchen Zeit, auch im Sinne meiner Kinder, tätig sein darf.
Gibt es für Sie einen Plan B? Wenn Sie mal aussteigen sollten. Gibt's eine
Nein, also, aber ich mache mir da keine Sorgen. Ich vertraue auf mich, auf meine Familie, auf meine Fähigkeiten, auf meine Bildung und Ausbildung. Und, ja.
Das heißt, Sie bleiben bei den Neos, Sie bleiben in der Politik und werden dann wahrscheinlich die erste Seniorensprecherin der Neos.
Na gut, weiß ich nicht. Das hatte ich jetzt nicht auf meinem Radar, aber bitte, soll so sein. Im Moment kümmere ich mich um die Chancen der Jungen, weil ich glaube, dass die Jungen eine starke Stimme brauchen.
Frau Meindl-Reisinger, vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren.
Danke sehr.
Dankeschön. Und bei uns geht's jetzt gleich weiter auf Puls 24 mit der ausführlichen Analyse dieses Gesprächs. Sie sehen nochmal den QR-Code eingeblendet. Da können Sie abstimmen, wie Ihnen das Gespräch gefallen hat. Und wir sehen uns, wenn Sie wollen, morgen schon wieder. Da ist Dominik Vlasny. Marco Pogo kennen Sie ihn vielleicht eher von der Bierpartei. Zu Gast zu seinem ersten großen Interview. Er wird ja im September erstmals bei der Nationalratswahl antreten. Tschüss.